Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 24 vom History Lost in Time Podcast. Dieses Mal wieder mit einem Luftfahrtthema. Es geht um die Achillesferse der deutschen Düsenflugzeuge im Zweiten Weltkrieg, die Triebwerke.
Das Thema dieser Episode.
Wenn man Bücher über die deutschen Düsenflugzeuge des Zweiten Weltkriegs liest, die relativ kurz nach dem Krieg veröffentlicht wurden, entsteht der Eindruck, dass die Jets sehr leistungsfähig waren und den Luftkrieg gewonnen hätten, wenn Hitler keine unsinnigen Entscheidungen getroffen hätte, zum Beispiel das Jagdflugzeug Me-262 als Jagdbomber einzusetzen. Dieser Eindruck täuscht allerdings, denn Hitler hatte zwar seinen Anteil daran, dass die Jets verzögert zum Einsatz kamen, aber er war bei weitem nicht das größte Problem. Das größte Problem waren die Triebwerke selbst, und darüber spreche ich in dieser Episode.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine. Man wird mir sicher vorwerfen, dass ich deutsche Leistungen kleinreden möchte, dem ist aber nicht so. Die erzielten Leistungen, sowohl der Ingenieure als auch der Piloten, waren beeindruckend, gerade weil die Triebwerke so problematisch waren. Es ist nicht meine Absicht, eine Episode abzuliefern, die als Ergebnis hat, die anderen waren besser, sondern ich möchte Tatsachen hervorheben, die anfangs etwas verschüttet worden sind.
Die verwendeten Quellen.
Als Quellen dienen mir folgende Bücher. Eric Brown, berühmte Flugzeuge der Luftwaffe, 1939 bis 1945, Berichte eines Testpiloten, Motorbuchverlag, Stuttgart, 2011, Originalausgabe Wings of the Luftwaffe, MacDonald & Janes Publishing Limited, London, 1977. Eric Brown war ein britischer Jagdflieger und Testpilot, der mehr Flugzeuge geflogen hat als irgendein anderer Mensch. Adolf Galland, Die Ersten und die Letzten, Franz Schneeklut Verlag KG, München, 1953. Adolf Galland war Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg und Verbandsführer der Me-262 Jagdgruppe, Jagdverband 44. Die großen Luftschlachten des Zweiten Weltkriegs, Neuer Kaiser Verlag Klagenfurt. Dieses Buch gibt eine gute Übersicht über den Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg. Dennis R. Jenkins, Messerschmitt Me-262, Sturmvogel, Typen- und Technikdetail, Bechtermünz Verlag, Originaltitel Messerschmitt Me-262, Sturmvogel, Speciality Press Publishers and Wholesalers, North Branch, 1997. Dieses Buch legt den Schwerpunkt auf die Technik des Flugzeugs. Mano Ziegler, Turbinenjäger Me-262, Die Geschichte des ersten einsatzfähigen Düsenjägers der Welt, Motorbuchverlag Stuttgart 1990. Mano Ziegler flog im Krieg das Raketenflugzeug Me-163 und schrieb nach dem Krieg Bücher. Raymond F. Tolliver, Trevor J. Constable, das waren die deutschen Jagdflieger Asse 1939 bis 1945, Motorbuchverlag Stuttgart 1981, Originalausgabe Horido, erschienen bei Arthur Barker Limited, London 1968. In diesem Buch werden Profile zu deutschen Jagdfliegern geschrieben. Für den Nachkriegsteil und die sowjetischen Entwicklungen habe ich mich auf Wikipedia gestützt. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg flogen in Deutschland 1939 sowohl ein Raketenflugzeug, die Heinkel He-176, als auch ein Düsenflugzeug, die Heinkel He-178. Diese waren allerdings eher als Versuchsflugzeuge zu betrachten, nicht als wirklich einsatzfähige Kampfflugzeuge. Die Heinkel He-280 war der erste ernsthafte Versuch, ein Turbinenkampfflugzeug zu bauen, und es war verhältnismäßig erfolgreich. Technische Probleme und politisch-persönliche Schwierigkeiten zwischen Heinkel und der Luftwaffenführung verhinderten jedoch weiteres. Zudem gab es am Anfang des Krieges in der deutschen Führung relativ wenig Interesse an Projekten, die mehrere Jahre Entwicklungszeit benötigten. Man ging davon aus, dass die Konflikte in kurzen, heftigen Blitzfeldzügen ablaufen würden und langfristige Entwicklungen daher ohne Nutzen waren. Anders ausgedrückt, eine leicht verbesserte Version des Jagdflugzeugs Me-109, die in 6 Monaten verfügbar sein konnte, wurde einem deutlich besseren Jagdflugzeug, das vielleicht erst in 2 bis 3 Jahren einsatzbereit wäre, jederzeit vorgezogen. Hitler ließ die Militärführung über seine Eroberungspläne so lange im Dunkeln, wie er konnte. 1937-38 hatte er gemerkt, dass die altgedienten Weltkriegsveteranen, die jetzt an der Spitze der Wehrmacht standen, keine große Begeisterung für neue Kriege entwickelten. Das war mit ein Grund, weswegen er in der Blomberg-Fritsch-Krise Anfang 1938 einen Großteil der Führungsoffiziere austauschte und durch Ja-Sager ersetzte, die er auch möglichst lange im Dunkeln ließ. Meistens kündigte er Operationen erst 6 bis 12 Monate vor der Durchführung an und das auch nur den höchsten Stäben, die informiert sein mussten. So konnte zum Beispiel im Sommer 1940 kaum jemand ahnen, außer der obersten Führung von OKW und OKH, dass nur ein Jahr später der Feldzug gegen die Sowjetunion losgehen würde. Entsprechend wurden langfristige Projekte wie eben auch Turbinenflugzeuge kaum gefördert und dümpelten vor sich hin. Düsentriebwerke wurden bei BMW, Junkers und Heinkel entwickelt. Heinkel versuchte, seine Triebwerke in Eigenkonstruktionen einzubauen. Die He-178 flog zum Beispiel mit einem Heinkel HES-3-Triebwerk. BMW und Junkers führten die Entwicklung jedoch bald an. Bei Messerschmitt arbeitete man schon seit 1939 an einem Düsenjäger. Dieses Projekt, das sehr langsam anlief, sollte in der Me 262 münden. Ein Problem für das niedrige Tempo der Entwicklung war, wie erwähnt, das geringe Interesse an langfristigen Projekten. Allerdings hätte die Luftwaffenführung in den Jahren 1939 bis 1941 hellseherische Fähigkeiten haben müssen, um einerseits den Kriegsverlauf vorauszusehen und daher zu wissen, welche Fähigkeiten ab 1942 benötigt werden würden. Und andererseits kann man der Luftwaffenführung keinen Vorwurf daraus machen, dass sie in diesen frühen Kriegsjahren nicht auf ein Technologiekonzept gesetzt hat, von dem unklar war, ob es jemals überhaupt einsatztauglich sein würde. Aus der Rückschau blickend ist es für uns logisch, auf das Düsentriebwerk zu setzen. Wir vergessen dabei manchmal die vielen gescheiterten Projekte, die im Nebel der Vergangenheit verloren gegangen sind, mit denen die Menschen damals aber konfrontiert wurden. Die Me 262 sollte ursprünglich mit den 003-Triebwerken von BMW ausgestattet werden. Allerdings stellte sich 1940 heraus, dass die ersten Versionen des 003 weitaus weniger Leistung erzeugten als erwartet. BMW musste die Triebwerke daher neu konstruieren, was erstens Zeit brauchte und zweitens mit größeren und schwereren Triebwerken endete. Daher musste auch der Me-262-Prototyp umgebaut werden, da die schwereren Triebwerke das Gleichgewicht und die Aerodynamik natürlich beeinflussten. Der Erstflug der Me-262 am 18. April 1941 fand daher mit einem Propellermotor statt. Die Turbinen waren ein Jahr später fertig und erst am 18. Juli 1942 traute man sich, eine Me-262 ohne Propeller starten zu lassen. Denn beim Erstflug mit Propeller und Turbinen am 25. März 1942 waren kurz nach dem Abheben beide Turbinen ausgefallen und das Flugzeug musste mit dem Propellermotor notlanden. Es stellte sich heraus, dass die Kompressorschaufeln in beiden Triebwerken defekt waren, trotz vorheriger Kontrollen und Probeläufen. Erneut musste das BMW 003 umgebaut werden und ein Einsatz vor Oktober 1943 galt als unrealistisch. Sowohl das Jenkins-Buch als auch das Ziegler-Buch bestätigen die Probleme mit dem BMW 003. Was war nun mit den Junkers-Motoren? Das Jumo 004 war im Sommer 1941 fertiggestellt worden, allerdings verwendete die Version A des Triebwerks sehr viele Materialien, die streng rationiert waren. Zudem war es mehr ein Triebwerk, welches beweisen sollte, dass es funktioniert, weniger eins für den praktischen Einsatz. Im Ziegler-Buch kommt Dr. Anselm Franz zu Wort, der damals für die Entwicklung für Strahltriebwerke bei Junkers verantwortlich war. Auf den Seiten 23 und 24 wird er mit folgenden Worten zitiert. Das 004A-Triebwerk war als Entwicklungsgerät und daher aus fertigungstechnischen Gründen und auch wegen seines für damalige Verhältnisse hohen Sparstoffgehaltes, damit sind Materialien gemeint, an denen Mangel herrschte, für Großserienherstellung nicht geeignet. Er erwähnt Nickel, Kobalt, Molybdän und anderes. Es musste daher eine B-Variante entwickelt werden. Diese war aber auch erst im Sommer 1943 einsatzbereit. Dr. Franz fährt fort. Bei der Erprobung dieses Triebwerks, gemeint ist das 004B, die im Sommer 1943 begann, traten überraschend Schwingungsbrüche in den Turbinenlaufschaufeln auf. Das Problem konnte allerdings nicht zufriedenstellend gelöst werden. Letztlich musste auf Sorgfalt zugunsten der Entwicklungsgeschwindigkeit verzichtet werden, was dann zu unzuverlässigen Serientriebwerken führte. Trotzdem war das Jumo 004 schneller fertig als das BMW 003. Die Luftwaffe ordnete daher die Umrüstung der Me-262 auf Jumo 004 an. Leider war das Jumo 004 größer und schwerer als das BMW 003, was erneut eine Umkonstruktion der Me-262 zur Folge hatte. Mit anderen Worten, Triebwerke und dazu passende Zelle waren nicht vor Herbst 1943 auch nur ansatzweise einsatzbereit. Und ohne Hellseher war es der Luftwaffe nicht möglich zu erkennen, dass sie die Turbinenentwicklung schon 1940 hätte priorisieren müssen. 1940 sah die Situation im Luftkrieg ja noch sehr gut aus. Die Luftwaffe besaß mit der Me-109 einen der besten Jäger der Welt. Außer der Spitfire hatte sie keinen gleichwertigen Gegner in Europa und britische Luftangriffe auf Deutschland waren kaum von Bedeutung. Außerdem stand mit der Focke Wulf 190 ja ein neuer Jäger in den Startlöchern, der das Potenzial hatte, die Me-109 zu übertreffen. Die Situation kippte 1942. Der Großteil der Luftwaffe war an der Ostfront gebunden und die britischen Nachtangriffe fingen an, ernsthafte Schäden zu verursachen. Allerdings wäre auch hier ein Turbinenjäger ohne großen Nutzen gewesen. Im Osten hatte die Luftwaffe weiterhin einen technischen Vorteil und die Probleme von Winterkälte und Nachschub hätten auch Jets außer Gefecht gesetzt. Und bei der Heimatverteidigung in der Nacht kam es darauf an, die Bomber überhaupt zu finden. Radar war hier entscheidender als Geschwindigkeit. Die Me-110 und die Ju-88 erwiesen sich als sehr gute Nachtjäger, trotz ihrer vergleichsweise niedrigen Geschwindigkeit. Erst 1943 wurde die Situation kritisch. Die Alliierten erlangten eine immer stärkere zahlenmäßige Überlegenheit. Britische und amerikanische Jagdflugzeuge waren der Me-109 und der Focke Wulf 190 mindestens gleichwertig und auch an der Ostfront durfte man die sowjetische Luftwaffe nicht mehr unterschätzen. Die zahlenmäßige Unterlegenheit der deutschen Luftwaffe wurde zudem von Monat zu Monat dramatischer. Eine unendliche Steigerung der Luftrüstung und des Luftpersonals war nicht möglich, weswegen nur ein qualitativer Vorsprung hätte helfen können. Als Piloten wie Adolf Galland dann 1943 den Me-262 Prototypen fliegen durften, waren sie natürlich begeistert, denn hier stand auf dem Präsentierteller, was sie brauchten. Ein neues, deutlich kampfstärkeres Jagdflugzeug, mit dem sie die Alliierten in ihre Schranken weisen konnten. Galland selbst sprach davon, dass er beim Erstflug den Eindruck hätte, als würde ein Engel schieben. Gerade Galland machte dann später Hitler für den verzögerten Einsatz der Me-262 als Jagdflugzeug verantwortlich. Dabei hatte er selbst bei seinem Erstflug die Achillesferse der Jets kennengelernt. Auf den Seiten 346 und 47 in seinem Buch schreibt er: Zunächst führte der Chefpilot des Werkes einen der beiden Vögel im Fluge vor. Nach erneutem Auftanken stieg ich ein. Mit zahlreichen Handgriffen ließen Mechaniker die Turbinen an. Ich verfolgte den Vorgang mit größtem Interesse. Die erste lief glatt an, die zweite fing Feuer. Im Nu stand die Turbine in Flammen. Aber als Jagdflieger ist man zum Glück schnelles Aus- und Einsteigen gewöhnt. Der Brand war schnell gelöscht, die zweite Maschine machte keinen Ärger. Dies sollte ein Standardproblem sowohl der BMW-Triebwerke als auch der Jumo-Triebwerke werden. Sie waren launisch und unzuverlässig. Sie neigten zu Ausfällen und Bränden gleichermaßen, waren sehr träge in der Beschleunigung und hatten nur eine sehr kurze Lebensdauer von 10 bis 25 Stunden. Nach der Hälfte der Lebensdauer war eine Grundüberholung nötig. Das bestätigen alle Bücher. Die kurze Lebensdauer war eine Folge der minderwertigen Materialien, die für den Bau verwendet wurden. Die Unzuverlässigkeit und Trägheit waren jedoch Designschwächen. All das war der Luftwaffenführung natürlich auch bekannt, weswegen gerade führende Personen wie Ernst Udet und später Erhard Milch zu Recht vorsichtig waren und nicht all ihre Hoffnungen auf diese Technologie setzen wollten. Die Luftwaffe hatte sich schon zuvor mit Projekten wie der Heinkel He-177 und der Me-210 die Finger verbrannt. Zur Info, grob zusammengefasst, mit der Heinkel He-177 versuchte man, den Mangel an viermotorigen Bombern auszugleichen. Allerdings sollte das Flugzeug sturzflugtauglich sein, weswegen man zwei Motoren an einen Propeller koppelte, wodurch das Flugzeug wie eine zweimotorige Maschine aussah. Diese Kopplung war jedoch sehr fehleranfällig und sorgte für viele Brände bei den Erprobungsflügen, weswegen die Maschine auch den bösen Spitznamen »Fliegendes Feuerzeug« bekam. Die Me-210 sollte die Me-110 ablösen, zeigte jedoch erhebliche Stabilitätsprobleme und gefährliche Flugeigenschaften. Trotzdem wurde die Großserienproduktion angeordnet, in der Hoffnung, die Probleme irgendwie in den Griff zu bekommen. Dies ging jedoch schief, was zu zahlreichen Unfällen führte. Die Me-210 musste aus den Verbänden genommen und die ältere Me-110 wieder neu produziert werden. Bei eher konventionellen Projekten hatte man also erhebliche Schwierigkeiten gehabt. Jetzt den Sprung in völlig neue Antriebstechnologien zu wagen, die schon in der Erprobung derartige Schwächen aufwiesen, war geradezu tollkühn. Die Situation musste erst verzweifelt genug werden, um diesen Schritt zu wagen. Trotzdem wurden nach Gallands Probeflug Mitte 1943 Produktionspläne erstellt. Messerschmitt schätzte, dass er die Serienproduktion ab Januar 1944 starten und eine Produktion von 60 Maschinen pro Monat ab Juni 1944 garantieren könnte. Im weiteren Verlauf des Jahres 1943 gab es aber auch noch zahlreiche weitere Probleme, so zum Beispiel mit dem Bugrad, welches sich als zu schwach erwies und daher umkonstruiert werden musste. Erst im November 1943 fand das verhängnisvolle Treffen mit Hitler statt, bei dem beschlossen wurde, aus der Me-262 einen Jagdbomber zu machen. Erst hier nahm Hitler wirklich Einfluss. Und führen wir uns kurz die Kriegssituation im November 1943 vor Augen. An der Ostfront war die letzte Großoffensive um Kursk schon Monate vorher gescheitert und die Wehrmacht war auf dem Rückzug. Nordafrika und Sizilien waren verloren, Italien hatte die Seiten gewechselt und es wurde in Italien gekämpft. Der U-Boot-Krieg im Atlantik war verloren und die Marine in der Ostsee und in norwegischen Häfen eingeschnürt. Über Deutschland tobten Tag und Nacht heftige Luftkämpfe, bei denen die Luftwaffe immer mehr zurückgedrängt wurde. Trotz Hitlers Fehlentscheidung hätte es eigentlich ab Sommer 1944 eine beachtliche Zahl an Me-262 Jagdbombern geben müssen. Gab es aber nicht. Denn die Produktion der Jumo 004 Motoren erwies sich als noch schwieriger als erwartet. Erst im Juni 1944 wurden einige wenige ausgeliefert. Bis dahin standen die Me-262 Flugzellen ohne Motoren herum. Als die Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie landeten, gab es in ganz Deutschland, laut dem Jenkins-Buch, weniger als 30 fertiggestellte Me-262 aller Varianten. Bis zum 10. August 1944 waren 112 Serienmaschinen und 10 Prototypen insgesamt gebaut worden. Auch diese Zahlen stammen aus dem Jenkins-Buch. 6 der Prototypen waren bei Unfällen verloren gegangen, 11 Serienmaschinen waren ebenfalls bei Unfällen zerstört worden und 21 weitere Serienmaschinen waren durch alliierte Luftangriffe vernichtet worden. Blieben also 80 Serienmaschinen und 4 Prototypen. 15 Maschinen befanden sich im Einsatz beim Jagderprobungskommando. Der Rest verteilte sich auf die Messerschmitt-Werke für Tests, Blohm und Voss zur Umrüstung zum Jagdbomber, Junkers für Motorentests und das Testzentrum Rechlin für die allgemeine weitere Erprobung. Selbst wenn also Hitlers Jagdbomberentscheidung nicht gefallen wäre, wären kaum mehr als 30 Maschinen für die Abfangjagd verfügbar gewesen. Im November 1944 nahm Hitler seine Jagdbomberentscheidung dann zurück. Die Me-262 wurde nun sowohl als Jäger als auch als Jagdbomber gebaut. In den Monaten Oktober bis Dezember 1944 wurden insgesamt 250 Me-262 gebaut. Auch hier muss man aber wieder Maschinen abziehen, die vor dem Eintreffen bei den Einsatzverbänden von den Alliierten zerstört wurden. Zudem sollte man sich die Kriegssituation Ende Dezember 1944 vor Augen halten. Die Westmächte an den deutschen Grenzen, Belgien und Frankreich größtenteils befreit. Die Rote Armee im Osten ebenfalls auf deutschem Gebiet, Balkan und Italien so gut wie verloren, der Luftkrieg so gut wie verloren. Inwieweit auch eine höhere Anzahl von Me-262 das noch hätte drehen können, ist sehr fraglich. Zudem kommt jetzt die Leistung dieser Triebwerke bei Einsätzen. Auch hier ist es nicht schwer, Berichte aus erster Hand zu bekommen. Die Alliierten waren ja nicht blöd. Schon seit 1943 war ihnen bekannt, dass die Deutschen an der Me-262 arbeiteten und sie hatten sich darauf vorbereitet. Anstatt die Jets in der Luft zu bekämpfen, patrouillierten sie in der Nähe der Jet-Flughäfen und schossen sie bei Starts und Landungen ab, wenn sie durch ihre trägen Triebwerke im Nachteil waren. Deswegen benötigten die Me-262-Verbände Jagdschutz bei Starts und Landungen durch Me-109 und Focke-Wulf 190 Jäger. Aber auch im Idealfall, wenn die Me-262 in der Luft war und alles prima funktionierte, mussten die Piloten höllisch aufpassen und auf Glück hoffen. Eric Brown beschreibt in seinem Buch auf den Seiten 84, 89 und 94 seinen Eindruck von der Me-262 und ihren Triebwerken. Auf der einen Seite waren die deutschen Flugzeugführer mit Recht stolz darauf, die Me-262 zu besitzen, auf der anderen schienen sie jedoch etwas ängstlich im Umgang mit ihr gewesen zu sein. Mit den Leistungshebeln musste behutsam umgegangen werden. Die Strahltriebwerke Jumo 004B wurden oberhalb einer Höhe von 4000 Metern launenhaft. In dieser Höhe schaltete man dann die Kraftstoffpumpen ein, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten. Oberhalb 9000 Metern Höhe war es nicht ratsam, die Umdrehungszahl der Turbinen unter die Marke von 6000 Touren sinken zu lassen, wollte man einen Flammabriss vermeiden. Außerdem konnten die Triebwerke über 4000 Meter Höhe nicht wieder gezündet werden. Im Buch Luftschlachten des Zweiten Weltkrieges wird auf den Seiten 206 und 211 Folgendes erwähnt. Die Einflieger des Erprobungskommandos 262 in Lechfeld stellte der neue Jäger vor ein Rätsel. Schob man die Leistungshebel ein bisschen zu schnell vor, überhitzten die unerprobten Triebwerke regelmäßig bis zum unkontrollierbaren Triebwerksbrand. Nahm man die Leistung in niedriger Höhe auf Leerlauf zurück, so konnte es passieren, dass der Ofen ausging. Dann blieb nichts anderes übrig, als zu landen. Ein Wiederanlassen in der Luft dauerte viel zu lange und war daher praktisch unmöglich. Die Piloten waren gewöhnt, dass ihre Maschinen auf Änderungen des Gashebels sofort reagierten. Auf der Me-262 durchlebten sie erst einmal Höllenqualen bei der trägen Beschleunigung aus niedrigen Geschwindigkeiten. Die Angst vor einem Triebwerksbrand saß ihnen ständig im Nacken und der Gedanke, dass die Flamme abreißen und nicht wieder gezündet werden konnte, verwirrte sie vollends. Der Kommandant des Erprobungskommandos, Walter Nowotny, verlor letztlich durch einen solchen Triebwerksausfall sein Leben, da er sich nicht mehr gegen die ihn verfolgenden P-51 Mustangs wehren konnte. Auch Johannes Mackie Steinhoff berichtet im Buch Jagdfliegerasse über ähnliche Erfahrungen mit der Me-262. Und Steinhoff war kein Anfänger. Im Zweiten Weltkrieg flog er sage und schreibe 993 Kampfeinsätze und wurde 12-mal abgeschossen, wobei ihm jedes Mal eine Notlandung gelang. Er musste nie mit dem Fallschirm aussteigen. Er beendete den Krieg als Oberst mit 176 Abschüssen und diente später noch in der westdeutschen Luftwaffe. Auf den Seiten 110 bis 112 beschreibt er einen Kampfeinsatz mit seinem Flügelmann Fährmann. Dann habe ich Waffenhemmung, während Fährmann noch eine Boeing abschießt. Im Hochziehen zur Kehrtkurve schreit er hinter mir, meine rechte Turbine steht. Fährmann wird langsamer und langsamer, erneuter Notruf, meine linke Turbine will auch nicht mehr. Und schon hängt eine muntere Verfolgungsjagd von Thunderbolts hinter ihm. Als ich kehrt mache, um ihm zu helfen, bleibt, Duplizität der Fälle, auch meine rechte Turbine stehen. Nun muss ich an mich denken und nehme Kurs München-Riem. Wie besessen arbeiten wir nun Tag und Nacht an unseren verwundeten Turbos. Wir streiten uns, wer zunächst fliegen darf. Die wenigen Flugzeuge sind der Dauerbeanspruchung nicht gewachsen. Und wenn wir mit 6 Turbos fliegen können, sind wir schon stolz. Die Gesamtzahl der produzierten Me-262 ist von daher gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist die Anzahl der gleichzeitig funktionsfähigen Jumo 004 Triebwerke und diese Zahl scheint nie besonders hoch gewesen zu sein. Wenn Triebwerke schon nach 10 Betriebsstunden überholt und nach 25 ausgetauscht werden müssen, kommt sehr schnell der Punkt, an dem der Großteil der Produktion für den Austausch draufgeht und man kaum noch neue Maschinen ausstatten kann. Die Anzahl gleichzeitig einsatzfähiger Jets mit Jumo 004 Triebwerken war daher faktisch auf sehr niedrigem Niveau gedeckelt. Trotzdem war die Me-262 ein hervorragendes Flugzeug und ein großer Schritt in der Luftfahrt. Das Lob des Gegners, in diesem Fall das Lob von Eric Brown, ist der Beweis dafür. Auf den Seiten 83, 84 und 98 sagt er Folgendes über die Me-262. Würde man mich fragen, welches Flugzeug während des Zweiten Weltkrieges das für den Gegner gefährlichste gewesen war, meine Antwort müsste lauten Messerschmitts Me-262. Sie war in mancherlei Hinsicht ein fantastisches Flugzeug und ihr Erscheinen in der Götterdämmerung des Dritten Reiches war von solch einer Dramatik begleitet, wie sie der große Wagner nicht besser hätte inszenieren können. Man hatte in ihr sofort das Gefühl, ein erstklassiges Flugzeug zu steuern, gleichermaßen geeignet für die Jagd als auch für die Jagdbomberrolle. Jetzt könnte man sagen, dass die Probleme hauptsächlich durch die minderwertigen Materialien entstanden waren. Hier machen einem die sowjetischen Erfahrungen mit dem BMW 003 und dem Jumo 004 aber einen Strich durch die Rechnung. In der Sowjetunion wurden diese Beutetriebwerke unter den Namen RD-10 und RD-20 produziert und in Maschinen wie den Jagdtrainern Jak-15 und Jak-17 sowie dem Jagdflugzeug MiG-9 verwendet. Die Sowjets konnten zwar die Lebensdauer der Triebwerke durch die Verwendung der richtigen Materialien verbessern, die Zuverlässigkeit war jedoch weiterhin schwach. Die Franzosen hatten mit ihrem Experimentalflugzeug Sud-Ouest 6000 Triton das gleiche Problem. Sie setzten daher schnell auf das britische Rolls-Royce Nene-Triebwerk. Tja, und die Sowjets taten dasselbe. Denn mit den BMW 003s und Yumus 004s waren sie in einer Sackgasse, aus der sie sich alleine nicht herausentwickeln konnten. Obwohl Stalin nicht an einen Erfolg glaubte, Zitat, welcher Idiot wäre denn so blöd, uns seine Staatsgeheimnisse zu verkaufen, ließ er den sowjetischen Luftfahrtminister Chrunitschew seine Idee versuchen, ein westliches Triebwerk zu kaufen. Und tatsächlich verkaufte die britische Regierung unter Premierminister Clement Attlee den Sowjets mehr als 50 Nene-Triebwerke samt Konstruktionsplänen. Den Vertragszusatz, die Triebwerke nicht für militärische Zwecke einzusetzen, ignorierten die Sowjets natürlich. Und so endete die Nene als Triebwerk im Jagdflugzeug MiG-15. Britische Proteste und Versuche, Lizenzgebühren zu bekommen, liefen natürlich ins Leere und haben vermutlich nur für Heiterkeit im Kreml gesorgt. Von diesem Triebwerk aus wurden dann auch weitere sowjetische Turbinen entwickelt, während die deutschen Entwicklungslinien BMW 003 und Yumo 004 endeten.
Ein paar abschließende Worte.
Als die Serienproduktion des Yumo 004B-Triebwerks begann, war Junkers selbst der Meinung, dass der Entwicklungsstand nicht ausreichend war. Verzweiflung und Hoffnung trieben die Luftwaffe jedoch dazu, immer radikalere und immer revolutionärere Flugzeuge in die Schlacht zu werfen. Die westlichen Alliierten, die ähnliche Probleme mit ihren ersten Jets, der britischen Gloster Meteor und der amerikanischen P-80 Shooting Star hatten, mussten das nicht tun. Und so konnte an diesen Maschinen mit mehr Ruhe und Sorgfalt gearbeitet werden, auch wenn es dort natürlich auch manchmal zu Hektik und Unfällen kam. Aber es gab keinen Zwang zum schnellen Einsatz. Mit den vorhandenen Spitfires, Thunderbolts und Mustangs war der Krieg zu gewinnen. Umso höher sind die Leistungen von Ingenieuren, Piloten und Bodenpersonal der Luftwaffe zu bewerten, die, platt gesagt, mit unfertigen, nicht ausgereiften Triebwerken in die Schlacht zogen und erstaunlich gute Ergebnisse erzielten, auch wenn diese am Kriegsausgang nichts mehr ausrichten konnten. Hitler hatte sicherlich seinen Anteil daran, dass die Me-262 nicht ihr maximales Potenzial erreichen konnte. Aber aufgrund der Probleme mit den Triebwerken hätte auch seine volle Unterstützung des Projekts nur wenig geändert.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.